Die Hamburger Klinikhelden. Der Podcast über Berufe mit Sinn.
Vom Hamburger Abendblatt und dem Verband der freigemeinnützigen Krankenhäuser in Hamburg. Die Freien.
Herzlich willkommen, mein Name ist Emine Zekirge und mein heutiger Gast hier im Hamburger Abendblatt Podcast-Studio ist Katrin Ellebrecht. Katrin Ellebrecht ist Psychoonkologin im Agaplesion-Diakonie-Klinikum. Sie ist Diplom-Psychotherapeutin, hat viele Jahre in einer Krebsberatungsstelle gearbeitet und sie hat ihre Diplomarbeit geschrieben zum Thema »Wie vereinbare ich Beruf und Familie miteinander?« Die Lösung dazu verrät sie uns bestimmt gleich, aber erst einmal herzlich willkommen. Katrin Ellebrecht.
Ich grüße Sie.
Frau Ellebrecht, als ich Sie das erste Mal gesehen habe, beziehungsweise vor Ihnen stand, war ich etwas nervös und vor allem unsicher, weil Sie sind blind. Passiert das Ihnen öfter, dass Menschen Ihnen begegnen und dann verunsichert sind?
Anfangs kommt das häufiger vor. Also, dass ich merke, am Anfang gibt es erstmal eine leichte Irritation oder eine leichte Unsicherheit. In der Regel, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber in der Regel legt sich das relativ schnell.
Also ich bin ja jemand, der das auch gerne anspricht oder zumindest Hilfe anbietet. Und wenn ich dann merke, dass mein Gegenüber das nicht möchte, dann ziehe ich mich natürlich zurück. Und bei Ihnen war das auch so, dass ich Ihnen sofort meinen Arm hingehalten habe und gefragt habe, ob ich Ihnen überhaupt die Hand geben darf. Und dadurch ist es, glaube ich, so ein bisschen für mich auch ganz gut gewesen, die Unsicherheit abzulegen. Mhm. Ist das denn so, dass Sie gerne dann auch diese Hilfe annehmen oder finden Sie es eher besser, wenn Sie selbst von sich aus um Hilfe bitten oder Unterstützung?
Also das kommt ganz auf die Situation drauf an, ne? Also es gibt ja viele, viele Situationen, wo ich genauso wenig wie sehende Mitmenschen Hilfe brauche. Und dann ist es immer eine kleine Herausforderung, höflich zu sein, sozusagen. Ich will ja auch niemanden vor den Kopf stoßen, aber halt dann auch zu sagen, danke, ich brauche jetzt gerade keine Hilfe. Und andere Situationen, wo ich das dankend annehme.
Wie lange sind Sie denn schon blind, beziehungsweise wann sind Sie erblindet?
Seit über 20 Jahren, also ich war um die 20 etwa, also wie man so schön sagt, in der Adoleszenz, im späten Jugendalter. Genau, aufgrund einer Augenerkrankung, die im höheren Erwachsenenalter häufiger auftritt, im Jugendalter eher selten. Das ist eine Form der Makuladegeneration.
Sie arbeiten ja im Krankenhaus, im Agaplesion. Wie reagieren denn die Patientinnen und Patienten, wenn sie sie zum ersten Mal sehen und merken, dass sie blind sind? Kommunizieren Sie das sofort?
Unterschiedlich. Also meistens spreche ich es erstmal von mir aus gar nicht an. Ich bin da ja auch immer mit so einem Langstock unterwegs. Den habe ich ja dann immer dabei. Daran kann man ja auch schon dann erahnen und erkennen, dass ich womöglich irgendwie Schwierigkeiten mit dem Sehen habe. Und wenn ich mich oft ja wirklich auch direkt am Krankenbett vorstelle, dann nenne ich erstmal meinen Namen, meine Funktion und warum ich da bin. Und in der Regel brauche ich das, glaube ich, gar nicht. Wenn ich merke, dass tatsächlich irgendwie eine leichte Irritation oder irgendwas da ist und ich mir dann vielleicht zum Gespräch einen Stuhl ranhole oder so, dass ich dann nochmal drauf eingehe und dann sage, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, ich kann Sie nicht sehen, aber in der Regel kann ich ganz gut hören, sowas in der Art.
Wie gehen denn Ihre Kolleginnen und Kollegen damit um?
Ich finde ganz wunderbar. Genau, also viele, viele sind sehr wohlwollend, auch unterstützend oder haben einfach, ja, also im Arbeitsalltag, wie gesagt, also je länger ich da bin, habe ich den Eindruck, desto mehr wird es auch zur Nebensache, ne? Dann steht es gar nicht mehr so im Vordergrund.
Sie sind ja erst, glaube ich, seit einem Jahr im Agaplesion beschäftigt als Psychoonkologin.
Ja, seit anderthalb.
Und als Sie sich dort beworben haben, haben Sie das in Ihrer Bewerbung erwähnt, dass Sie blind sind?
Ja, das habe ich. Ja, tatsächlich kam mir, damals wäre ich, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, das nicht mit reinzuschreiben. Denn ich denke, das ist ja auch eine wichtige Information zu meiner Person. So, also nicht die einzige, also auch gerade bei einer Bewerbung steht ja erst die Qualifikation und die fachliche Eignung für die jeweilige Stelle im Vordergrund. So war das sicherlich auch bei mir, aber auch die Erblindung ist natürlich etwas, was zu mir dazugehört.
Was würden Sie denn Menschen mit Behinderungen für einen Tipp oder einen Ratschlag geben, wenn sie sich in einer Klinik bewerben wollen?
Naja, Menschen mit einer Schwer-, also Sie meinen jetzt auch mit einer Erblindung?
Ja, oder mit einer anderen Behinderung? Weil ich kriege das manchmal mit, dass da so Hemmungen sind, dass da auch Ängste sind, sowas zu erwähnen, weil man vielleicht nicht als kompetent angesehen wird.
Ja, also sicherlich muss da jeder seinen eigenen Weg mitfinden. So, also für mich, ich würde immer ermutigen wollen, zu sagen, das gehört zu mir dazu. Und ich traue mir diese Tätigkeit zu, weil ich alles fachlich mitbringe, was hier erwartet und benötigt wird. So. Und damit dann auch überzeugen zu können, sicherlich. Und vielleicht auch andersrum nochmal gedacht, wenn jemand seine eigene Schwerbehinderung oder die, in dem Fall die Erblindung, mit in die Bewerbung schreibt und das würde dann dazu führen, dass sozusagen an der Eignung gezweifelt wird oder da Vorbehalte sind, dann würde ich mir tatsächlich auch immer die Frage stellen, ist das denn wirklich ein Arbeitgeber, für den ich gerne arbeiten möchte? Also bei dem sozusagen die Grenzen des Möglichen ja nicht dadurch gesetzt sind vielleicht, dass da das Sehvermögen fehlt, sondern dass vielleicht die Grenzen eher in der Vorstellungskraft meiner Mitmenschen zu finden sind. So, ja. Was möglich ist und was angeblich nicht. So.
Ja, also. Das haben Sie sehr schön gesagt, dass die Erblindung bei Ihnen zum Beispiel als Psycho-Onkologin ja eigentlich gar keine Rolle spielt, ob Sie jetzt sehen können oder nicht. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, wenn Sie einem kranken Menschen begegnen, Sie sind ja Psycho-Onkologin, das heißt, Sie betreuen krebskranke Menschen. Wie ist das denn, wenn Sie in so einen Raum kommen, viele gucken erstmal auf die Mimik eines Menschen. Und anhand der Mimik haben Sie schon irgendwelche Hypothesen im Kopf. Und Sie können diese Mimik natürlich nicht sehen. Aber wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, Sie hören viel. Wie ist das denn bei Ihnen dann? Wie können Sie die Emotionen eines Menschen wahrnehmen?
Ja, da denke ich gleich an den Spruch des kleinen Prinzen, glaube ich, aus dem gleichnamigen Kinderbuch. Man sieht nur mit dem Herzen gut, die wesentlichen Dinge bleiben den Augen verborgen.
Toll. Ganz toll, sehr berührend.
Und tatsächlich mache ich immer wieder die Erfahrung, dass das, was den Menschen wichtig ist, was sie mir mitteilen wollen oder was mit ihnen gerade los ist, dass sich das auch über ganz viele andere Kanäle transportiert. Also nicht nur über den dann visuellen Eindruck, den man gewinnen kann, sondern halt auch über die Art, wie sie sprechen, wie ihre Stimme moduliert, welche Worte sie wählen, halt auch die Psychomotorik, ob sich jemand viel bewegt oder auffallend wenig. Das sind ja auch alles irgendwie Hinweise, Informationen, die wahrscheinlich Sehende auch mitverarbeiten, aber nicht so bewusst, womöglich, weil halt die visuelle Wahrnehmung einfach in der Regel ja sehr dominant ist, so. Das ist das eine, dass ich glaube schon, dass immer wieder, dass ich mir die Dinge, die wichtig sind, auch zu erkennen geben, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite vielleicht ja auch, das bekomme ich durchaus auch immer mal wieder rückgemeldet, dass Patientinnen und Patientinnen sagen, weil sie sich ja vielleicht vorstellen können, mit einer onkologischen Erkrankung bei uns im Krankenhaus dann stationär zu sein, vielleicht gerade eine OP einen Tag hinter sich zu haben, manchmal ja auch schon eine Chemotherapie oder so, dass mir viele da schon rückgemeldet haben, dass sie vielleicht ja auch, also etwas kleinlaut, dass sie sagen, sie sind vielleicht sogar ganz froh, dass ich sie nicht sehen kann. Und dann manchmal anfangen, mir zu beschreiben, wie sie aussehen oder wie sie sich selber erleben, ihre eigene Körperwahrnehmung, ihr eigenes Körperbild und wie sich das verändert hat und wie es ihnen damit geht. Und das kann tatsächlich dann ja auch schon wirklich auch ja therapeutischen Wert haben.
Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist ja auch sehr schwierig, über sich selbst zu reden, auch über seine Eigenschaften und sich dann zu beschreiben. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Ja. Also die Arbeit und auch zwischen den Zeilen zu hören, wie Sie das tun.
Ja, und das, was ich wahrnehme, also so arbeite ich auch immer, dass ich versuche, das auch rückzumelden, um mich auch sozusagen zu vergewissern, habe ich das richtig wahrgenommen? Stimmt das überein mit dem Erleben meines Gegenübers? Ne? Also immer wieder die Rückversicherung oder empfinden Sie es vielleicht auch anders? Das wäre ja für mich auch dann wichtig, dass ich Sie nochmal besser verstehen lerne, so in dem, wie es Ihnen geht. Und vielleicht das auch noch dazu gesagt, dass ich glaube, dass es für viele auch ein Gefühl von Selbstbestimmtheit ist, sozusagen selber entscheiden zu können, was Sie mir erzählen oder was Sie mir preisgeben oder womit Sie sich mir gegenüber öffnen und was Sie vielleicht ja auch für sich behalten möchten. Und gerade dieses Gefühl von Selbstbestimmtheit im Rahmen so einer Erkrankung kann, glaube ich, auch ganz wichtig sein.
Sie sind ja Psycho-Onkologin, also Sie behandeln krebskranke Menschen. Wie erklären Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten, was Sie genau machen?
Ja, vielleicht kann ich an der Stelle noch mal kurz den strukturellen Rahmen einmal beschreiben, in dem mein Tätigkeitsfeld liegt. Also wir haben bei uns im Haus, im Agaplesion DKH, 3 onkologische Zentren. Einmal das Darmzentrum, das Mama, also das Brustzentrum und das gynäkologische Tumorzentrum und auch noch eine Palliativstation. So, und in der Psychoonkologie sind wir zu zweit, also meine Kollegin und ich, und sind dafür zuständig, ja, im Grunde für die psychologisch-therapeutische Versorgung aller stationär aufgenommenen Krebspatientinnen und Patienten. Und zwar in allen Phasen einer Erkrankung. Also manchmal von einem Verdachtsmoment an, wo der Befund womöglich auch noch gar nicht gesichert ist, bis hin zur sogenannten, ja, finalen Phase, wo es dann wirklich um eine Sterbebegleitung geht. So, und dazwischen gibt es eine sehr, sehr, sehr große Bandbreite an Themen. Und
wo sind Sie dann tätig, wenn da so viele Bereiche sind in der Onkologie?
Wir sind tatsächlich für all diese Stationen zuständig und gehen in der Regel dann zu den Menschen und stellen uns vor, sagen, wer wir sind und bieten Unterstützung an.
Wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus? Wie viele Patienten haben Sie so am Tag? Können Sie das irgendwie festlegen oder ist das immer unterschiedlich?
Es ist ganz unterschiedlich, aber ich würde sagen, dass ich im Schnitt, ja, 6 Patientinnen und Patienten täglich besuche. Und das kann aber variieren von, je nachdem, ne, was auch, manchmal gibt's ja auch einen etwas größeren Verwaltungsaufwand, der auch zu erledigen ist. Aber das kann von 3, 4 bis, ich glaube, 11, 12 Patientinnen hatten wir auch schon am Tag, je nachdem.
Das heißt, Sie haben den ganzen Tag mit Menschen zu tun und sitzen weniger am Schreibtisch. Kann ich das so verstehen?
Ach, die Schreibtischarbeit gibt es natürlich leider auch. Aber ich bin sehr bemüht, möglichst viel Arbeitszeit am Menschen verbringen zu dürfen und zu können, weil das ja meine Kernaufgabe ist. Es braucht am Anfang und am Ende des Arbeitstages auch immer etwas Büroarbeit.
Wie geht es Ihnen denn dabei, wenn das Klinikum, das Agaplesium so groß ist und so viele verschiedene Abteilungen sind? Sie sind ja jetzt blind. Haben Sie immer jemanden bei sich, der Sie in der Klinik begleitet oder machen Sie das alles alleine?
Also im Klinikalltag und im Gebäude bin ich alleine unterwegs. Wie gesagt, mit meinem Langstock, so. Ich hatte vor meiner Einstellung ein sogenanntes Mobilitätstraining. Also es gibt richtig einen Beruf des Orientierungs- und Mobilitätstrainers oder der Trainerin.
In der Klinik?
Nee, das gibt es allgemein für Menschen mit einer Seheinschränkung, einer Sehschädigung. Die haben sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext Anrecht darauf, sozusagen mit Unterstützung eines solchen Trainers, einer Trainerin, halt sich bestimmte Wege, Orte zu erarbeiten, um dann halt unabhängig und eigenständig sich dann da auch möglichst mobil bewegen zu können, so. Und mit so einer Trainerin hatte ich vor meiner Einstellung, ich glaube, 2, 3 Vormittage, wo ich mit ihrer Hilfe dann den Arbeitsweg und auch die üblichen Wege im Gebäude, das Gebäude an sich, mir so etwas erarbeitet habe sozusagen. Und hilfreich war tatsächlich, dass das Haus sehr symmetrisch aufgebaut ist. Also ob Sie im 1. oder im 4. Stock sind, die Stationen sind sehr, sehr gleich aufgebaut, was schon hilfreich ist. Und da bewege ich mich sehr unabhängig.
Ich finde ja persönlich, also wenn ich in einem Krankenhaus bin, selbst wenn ich 2, 3 Mal da war, verlaufe ich mich jedes Mal, obwohl ich sehen kann, obwohl ich lese, wo was ist. Und das fällt mir als Außenstehende schon sehr schwer. Und deshalb finde ich das ganz beeindruckend, dass Sie in einem Krankenhaus so frei sich bewegen können. Das finde ich wirklich toll, dass das möglich ist.
Ja, ich hoffe jetzt noch darauf, dass es, also noch gibt es das leider nicht, aber ich hoffe in absehbarer Zeit, dass es noch barrierefrei gekennzeichnete Türschilder gibt. Das ist ein Projekt, was jetzt noch in Arbeit ist. So, genau. Und ich muss an der Stelle auch noch dazu sagen, also die Wege mache ich alleine. Ich habe aber eine wunderbare Arbeitsassistentin, die mich unterstützt, nämlich bei der ganzen Büroarbeit, also alles, was halt Verwaltungs- und vor allen Dingen Dokumentationsarbeit ist, da habe ich jemanden, die mir sozusagen die Augen ersetzt.
Das klingt wunderbar, dass das Klinikum Ihnen jemanden auch an die Seite gibt als Assistenz. Das ist ja eigentlich für, ich sag mal so, Sehende ja nicht üblich, richtig?
Nee, Genau, und das läuft auch, das ist vielleicht an der Stelle wichtig mit zu erwähnen, das läuft über das Integrationsamt. Da gibt es eine sogenannte Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung. Das Wort habe ich lange geübt. Das bedeutet, dass alle Firmen mit einer bestimmten Mitarbeiterinnengröße, wenn die unter die Schwerbehindertenquote fallen, wird da eine Abgabe fällig sozusagen. Und aus all den Mitteln, die da zusammenkommen, gibt es einen Topf. Und aus diesem Topf werden dann sogenannte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben finanziert. Und darunter fällt auch die Stelle meiner Arbeitsassistentin.
Großartig. Das ist auch vor allem eine Bereicherung für die Menschen, die eben halt eine Behinderung haben. In Ihrem Fall ja diese Sehbehinderung oder die Erblindung, die Sie haben, einfach Sie zu unterstützen, dass Sie ganz normal arbeiten können. Das finde ich ganz toll. Also ich bin begeistert. Und toll, dass Sie denn auch Ihre Arbeit so machen können. Und wenn Sie selbst erzählen, dass Sie mit so vielen Menschen zu tun haben an einem Tag, und da geht's ja um Emotionen, da geht's ja auch um Schicksale, da geht's ja auch um Menschen, die wirklich schwer erkrankt sind, wenn sie in der Onkologie arbeiten. Wie trennen Sie denn das, was Sie in Klinik alles erleben, zu hören bekommen, vom Privaten? Wie können Sie sich da abgrenzen? Was tun Sie für sich, damit es Ihnen gut geht?
Also, was ich persönlich dazu beitrage, ist tatsächlich, also ich bin auch nebenberuflich sozusagen ehrenamtlich engagiert als Mutter von drei Kindern. Und wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ist da in der Regel auch Highlife in Tüten. Und dann bin ich sehr schnell auch wieder in meinem eigenen Leben angekommen. So. Aber darüber hinaus, also ich genieße es, mich mit meinem Mann, mit Freundinnen zu unterhalten. Ich genieße meine Kinder sehr. Ich tanze unglaublich gerne und das sind wunderbare Ausgleichsmöglichkeiten und es gibt noch einiges mehr. Aber was ich in dem Zusammenhang auch wichtig finde mit zu erwähnen ist, nicht nur das, was ich persönlich sozusagen beitrage, um meine, ja ich mag das Wort eigentlich gar nicht so gerne, aber man nennt ja immer Psychohygiene sozusagen aufrechtzuerhalten, gehört es bei meinem Beruf ja auch ja mehr oder weniger zwingend dazu, dass auch eine Supervision regelmäßig stattfindet, ne? Und die bei uns im Hause dann ist mit den psychologischen und meiner psychoonkologischen Kollegin zusammen. Und die Supervision hat ja zweierlei Ziele. Zum einen einmal auch die Qualitätssicherung, ganz klar, dass es auch dazu gehört, dass ich mein eigenes fachliches, berufliches Verhalten und Erleben auch reflektiere und mich hoffentlich weiterentwickle dadurch. Und zum anderen halt auch die emotionale Entlastung.
Dass Sie sich so trennen können, was wahrscheinlich auch Ihre Ausstrahlung ausmacht, denn Sie wirken sehr ruhig und trotzdem sehr frei und gelassen. Sie haben eine gewisse Leichtigkeit, die ich empfange, also diese Energien. Selbst hier im Studio, finde ich, ist man sofort ganz ruhig in Ihrer Gegenwart. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wenn ich das so sagen darf.
Ja, Frau Zegel, jetzt kriege ich ganz rote Ohren. Gut, dass Sie zuhören und das nicht sehen können. Also.
Sagen Sie, apropos sehen können, Sie haben gerade gesagt, dass Sie drei Kinder haben. Ich bin selbst Mama von einem 5-jährigen Sohn und wenn ich mit ihm unterwegs bin auf dem Spielplatz, dann habe ich immer Angst, ihn aus den Augen zu verlieren. Sie als Mutter, wie schaffen Sie das, drei Kinder großzuziehen, obwohl Sie erblindet sind?
Ja, ich glaube, dass ich mir vielleicht über dieses, wie kann ich das schaffen, womöglich einfach gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, sondern es einfach ausprobiert und erlebt habe und dass es auch immer wieder so war. Und das würde ich gar nicht sozusagen das Monopol dafür für mich reklamieren, sondern es ist sicherlich etwas, was ein jeder womöglich mehr oder weniger für sich kennt, halt sich den Aufgaben zuzuwenden, die das Leben einem so bietet. So, und für mich war es ganz wichtig, Kinder zu haben. Ich finde es ganz wunderbar. Also ich finde, sie sind wirklich ein Geschenk für mich. Und wenn ich an die Anfänge zurückdenke, wenn sie so ganz klein sind, die neugeborenen Säuglinge, die brauchen ja ohnehin einfach auch wirklich noch ganz viel Körperkontakt und ganz viel Nähe. Da glaube ich, da brauchte ich meine Augen auch gar nicht so sehr, weil da einfach ja so viel ja körperliche Nähe dann auch ist. Und natürlich wurde es dann ein bisschen mehr Herausforderung, als sie anfingen irgendwie zu krabbeln und zu laufen und dann irgendwann Laufrad zu fahren und so weiter und so fort. Ich erinnere mich, dass ich bei meinen Söhnen, als sie krabbelten, hatte ich ihnen immer so kleine Glöckchen an die Füße gebunden. Dann konnte ich immer hören, wo sie waren.
Das ist sehr clever. Warum habe ich sie nicht vorher getroffen, vor 5 Jahren? Das ist eine gute Idee, selbst für Menschen, die sehen können.
Ja, und ich habe meine Söhne lange getragen, also bis mein Rücken dann nicht mehr mitmachte. Und als sie anfingen, Laufrad zu fahren, haben wir vor jedem Mal, dass wir das Haus verließen, haben wir dann immer eine sogenannte Lagebesprechung gemacht. Also mein jeweiliger Sohn und ich nochmal gemeinsam besprochen haben, so worauf kommt es jetzt an, wenn wir rausfahren. An jeder Ausfahrt, an jeder Straße wird zwingend auf mich gewartet und die überqueren wir nur gemeinsam. Und das hat bisher immer sehr gut funktioniert, ja.
Ich habe im Vorgespräch erfahren, dass Sie ja Ihre Diplomarbeit geschrieben haben zum Thema, wie bringe ich Familie und Beruf unter einen Hut? Und da wollen natürlich wahrscheinlich viele Hörerinnen erfahren oder auch Hörer natürlich.
Ich hoffe auch Hörer.
Genau. Wie schafft man das? Auf welche Lösung sind Sie gekommen? Vor allem waren Sie damals ja noch keine Mutter. Heute sind Sie das ja, von 3 Söhnen. Und was ist die Lösung, wie bekommt man alles unter einen Hut?
Also ich glaube, das ist die große Frage, auf die auch ich wahrscheinlich keine ganz abschließende Antwort finden kann. Also zumindest nicht keine, die Anspruch auf Vollständigkeit hat. Das ist ja ein sehr weites Feld. Aber das, was ich damals tatsächlich als Quintessenz aus meiner Diplomarbeit für mich mitgenommen habe und was ich persönlich aus meinen Erfahrungen auch für mich rausziehen würde, ist, eine sehr, sehr hilfreiche Sache, wenn es ein stützendes soziales Netz gibt. Also sei es Familie, also Großeltern, Onkels, Tanten, wie auch immer irgendwie, oder auch Nachbarn, Freunde. Wenn es da ein vertrauensvolles und verlässliches Netz gibt, dann kann das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein. Und natürlich gibt es dann auch all dieses noch, ne, dass es irgendwie Krippe, Kindergarten, Schule, Ganztagsschule und all die Faktoren, die auch sozusagen jetzt von Arbeitgeberseite auch noch wichtig sind, also was die Arbeitsbedingungen angeht, da gibt es sicherlich ja auch vieles, aber ja.
Das Umfeld ist das stützende Gerüst für Familie und Beruf.
Genau. Und trotzdem kann es auch immer noch eine große Herausforderung sein und manchmal sich auch wie die Quadratur des Kreises anfühlen, ja.
Welche Herausforderungen haben Sie denn in Ihrem Berufsalltag als Psychoonkologin?
Also ich würde sagen, dass es eine große Herausforderung sein kann, immer wieder sehr offen so der Vielfalt menschlicher Daseinsformen zu begegnen. So, also dass ich glaube, wir alle dazu neigen, bestimmte Vorstellungen zu haben oder bestimmte Wertemuster oder so und die vielleicht mal beiseite zu legen und ganz situativ zu gucken, was bringt mir mein Gegenüber, der Mensch, der jetzt hier gerade vor mir ist, was bringt der mir entgegen und das aufzunehmen und aufzugreifen und sehr flexibel und spontan auf das zu reagieren, was mir angeboten wird. So.
Sie sind ja Diplompsychologin. Wie wird man denn Psychoonkologin?
Also das ist eine Weiterbildung. Was bedeutet, es braucht eine vorherige abgeschlossene Ausbildung beziehungsweise ein Studium. Das kann sein Medizin, ich glaube Theologie gehört auch dazu, Sozialarbeit, Psychologie. Das braucht es vorab. In meinem Fall ist es nun auch so, dass ich zu meinem Psychologiestudium auch noch psychologische Psychotherapeutin bin, also approbiert bin. Und da gab es dann ein spezielles Curriculum für Psychotherapeuten, was ich durchlaufen habe. Genau, und diese Weiterbildung ist dann zertifiziert von der Deutschen Krebsgesellschaft. Genau, und dann darf man sich Psychoonkologin nennen.
Was ist denn für Sie das Schönste in Ihrem Bereich, in der Onkologie? Gibt es etwas, wo Sie sagen, deshalb arbeite ich da so gerne?
Also ich finde es einfach wunderbar, mit Menschen zu arbeiten und immer wieder zu erleben, dass Menschen mir ihr Vertrauen schenken, so, und sich mir oft ja auch sehr persönlich und sehr tiefgreifend öffnen, so, und das finde ich sehr erfüllend, so, und wenn es dann so ist, dass sie auch dann nach einem Gespräch oder auch nach, manchmal gibt es ja auch mehrere Gespräche vielleicht im Laufe eines Aufenthalts, wenn sie dann das Gefühl haben, das hat ihnen etwas Entlastung gegeben oder sie konnten etwas daraus für sich mitnehmen, dann finde ich, ist das sehr, ja, sehr sinnstiftend.
Haben Sie oder können Sie sich an etwas erinnern, was ein Patient oder eine Patientin Ihnen gesagt hat, was Sie berührt hat, glücklich gemacht hat oder was Sie so mitgenommen haben und sich heute noch dran erinnern können?
Muss ich kurz einen Moment nachdenken, aber also tatsächlich hatte ich vor einiger Zeit mal eine Patientin, die mir zum Ende eines Gespräches sagte, sie würde am Nachmittag oder zu einem späteren Zeitpunkt des Tages würde sie mit ihrer Familie telefonieren und wenn sie denen dann erzählt, sie hätte heute mit einer Psychologin gesprochen, die würden ihr das nicht glauben, so weil sie das bisher in ihrem Leben immer abgelehnt hatte. Und dass sie mir sagte, aber sie würde es jetzt bereuen, dass sie es nicht schon mal früher ausprobiert hätte. So. Und das hat mich gefreut, dass jemand, die doch auch offensichtlich etwas Mut brauchte, um sozusagen sich zu überwinden und dann, so schien es, das Gefühl hatte, das hat ihr etwas gegeben. Das fand ich natürlich, das hat mich sehr gefreut, ja.
Und Sie persönlich, warum haben Sie sich für das Akaplesion in Hamburg entschieden?
Das hat eigentlich zweierlei Gründe. Der erste ist wirklich auch ein persönlicher. Also ich selbst habe dort meine 3 Kinder geboren und habe mich dort sehr gut aufgehoben gefühlt. So, das zum einen und zum anderen. Ja, hatte ich immer dann daraufhin eigentlich schon gedacht, ach, wenn da mal eine Stelle ausgeschrieben sein sollte. Und siehe da, vor 2 Jahren war es dann so. Und es war halt wirklich auch genau eine Stelle, die zu meiner Spezialisierung auch noch passte, weil das war mir auch immer wichtig. Also seitdem ich sozusagen in diesen psychoonkologischen Bereich reingerutscht bin vor einigen Jahren, war mir sicher, also das ist das gerne, was ich auch weitermachen möchte. Also psychoonkologisch wollte ich auf jeden Fall weiterarbeiten und so passte das einfach sehr gut. Und ja, und ich finde auch, dass es ein sehr nettes Haus ist. So, also.
Wenn ich in ein Krankenhaus reingehe, dann werde ich immer sofort eingenommen von diesem typischen Krankenhausduft. Ich weiß nicht, ob das Desinfektionsmittel ist, aber ich weiß sofort, ich bin in einem Krankenhaus. Wie geht es Ihnen denn? Gibt es einen bestimmten Duft, einen Geruch, der Sie vielleicht an etwas Positives erinnert?
Also ich fürchte, die meisten Menschen verbinden wahrscheinlich ähnlich wie Sie eher unangenehme Gerüche mit dem Krankenhaus. Aber wenn Sie mich nach einem angenehmeren, tatsächlich gibt es für mich einen Duft, der manchmal so durch die Flure und die Gänge meandert sozusagen nach frisch gewaschener Wäsche. Also das ist so eine Mischung aus Waschmittel und Wasserdampf und Baumwollstoff. Und da kommen manchmal so, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die Waschküche ist, aber da kommen manchmal so Wolken durch die Gänge. Und das mag ich ganz gerne.
Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich im Krankenhaus bin, werde ich diese Waschküche suchen, um genau diesen Duft zu erfahren. Das habe ich nämlich noch nie gerochen und ich habe diese Waschküche auch noch nie gesehen. Aber ich glaube, für uns Außenstehende ist dieser Raum auch gar nicht betretbar, vermute ich.
Ja, es ist auch nicht immer, ne? Es sind manchmal so Wolken, also genau. Und es gibt ja viel Wäsche, ne? Also die ganze Berufskleidung, die Bettwäsche, also da fällt ja viel an.
Und was darf bei Ihnen auf der Arbeit, zum Beispiel in Ihrem Kittel, in der Brusttasche oder auf dem Schreibtisch oder in der Schublade niemals fehlen? Was müssen Sie immer dabei haben?
Also dabei habe ich es jetzt nicht immer, aber das, was in meinem Büro tatsächlich nicht fehlen darf, ist Schokolade. Also das brauche ich manchmal, um mich auch nochmal wieder ein bisschen zu erden und auch nochmal einen kurzfristigen Energieschub irgendwie mir zuzuführen. Das mache ich ganz gerne, dass ich zwischen den Gesprächen da vielleicht auch nochmal kurz reinschnaue und mir schnell ein Stück Schokolade dann
Welche Sorte?
Nehme. Dunkle, gerne 80% und mehr.
Ah, okay. Das heißt, wenn man Ihnen eine Freude machen möchte, dann schenkt man Ihnen dunkle Schokolade.
Das wird mir auf jeden Fall eine Freude machen. Ich habe jetzt eine, wenn Sie danach fragen, ich habe jetzt eine gefunden, die ist kombiniert dunkle Schokolade mit Mandeln und Meersalz. Und das finde ich also großartig.
Gibt genau. es denn so besondere Geschenke, die Sie von Patienten und Patientinnen bekommen? Ist da auch Schokolade dabei?
Ich darf Geschenke tatsächlich ja gar nicht annehmen.
Ach so, wie schade.
Insofern gibt es keine Geschenke.
Schade, schade. Aber welchen Sinn hat Ihr Beruf für Sie?
Ja, ich glaube einen sehr tiefen. Also für mich ist es eine Möglichkeit, mich hoffentlich nützlich in die Gesellschaft einzubringen. Genau. Und das, glaube ich, das kann ich mit diesem Beruf sehr, sehr gut umsetzen. So.
Ich möchte ganz gerne bei dem Begriff Sinn und bei der Sinnhaftigkeit bleiben und würde ganz gerne mit Ihnen jetzt ein Wortspiel starten. Mhm. Haben Sie Lust darauf?
Ja.
Ich nenne Ihnen zwei Wörter. Und Sie entscheiden sich für eines dieser Wörter. Und wenn beide Wörter nicht passen, dann dürfen Sie ein drittes nennen.
Okay.
Gut, los geht's. Was macht für Sie im Klinikalltag mehr Sinn? Wasser oder Tee?
Tee.
Tasse oder Thermosbecher?
Thermosbecher.
Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Schwesternzimmer oder Kantine?
Das kommt ganz drauf an. Also
was macht Ihnen Schwierigkeiten, sich zu entscheiden?
Also wenn ich sozusagen in meiner Arbeitszeit unterwegs bin, dann ist das Schwesternzimmer sicherlich sinnvoll. Aber für die Pause gehe ich lieber in die Kantine.
Und was tragen Sie lieber, Clogs oder Birkenstock?
Ich trage tatsächlich Turnschuhe, also so Sneaker. Das sind Laufschuhe, die ich trage und die haben eine ganz wunderbare Sohle. Die sind sehr bequem.
Kittel oder Kleid?
Auch das kommt auf den Kontext drauf an. Also im Krankenhaus arbeite ich ja tatsächlich auch in weiß, aber zu Hause, heute ist eine Ausnahme, Sie können es sehen, die Zuhörenden nicht. Heute trage ich ausnahmsweise eine weiße Bluse. Ansonsten trage ich zu Hause auch jetzt bei den Temperaturen gerne mal ein Kleid.
Mittagspause oder Urlaub?
Urlaub.
Digitale Sprechstunde oder Notaufnahme?
Notaufnahme.
Teamplayer oder sind Sie Einzelgängerin?
Beides.
Wie definieren Sie beides im Berufsalltag?
Also ich genieße es auch ein bisschen mein Ding machen zu können und so ein bisschen ja auch mir meinen Plan zu machen und nach meinen Vorstellungen dann auch sozusagen auch einen Gestaltungsspielraum zu haben und so. Das finde ich sehr, das gefällt mir sehr gut und gleichzeitig finde ich es sehr hilfreich, immer wieder auch mit meiner Kollegin im fachlichen Austausch zu sein, auch mit den ärztlichen Kollegen, mit den Pflegekräften, mit den Kolleginnen vom Entlassmanagement und der Seelsorge. Das finde ich auch sehr schön, da in einem multiprofessionellen Team zu sein. Also, und ich würde auf beides ungerne verzichten.
Wasserkocher oder Mikrowelle?
Wasserkocher.
Blumen oder Pralinen?
Oh, das ist eine schwere Entscheidung. Ich mag beides sehr gerne.
Nähe oder Distanz?
Auch da ähnlich wie bei Team oder Einzel würde ich sagen, das eine kann ich nicht ohne das andere.
Streitschlichter oder Pausenclown?
Also zu Hause bin ich eher die Streitschlichterin. Pausenclown ist, glaube ich, tatsächlich eher weniger mein Temperament.
Aufhören oder weitermachen?
Also wenn es um meinen Job geht, dann möchte ich den unbedingt weitermachen. Aber wenn Sie mich jetzt hier nach dem Podcast fragen, dann vermute ich, dass Sie gerne aufhören wollen.
Also ich möchte gerne weitermachen. Also wenn Sie noch für eins bereit wären.
Dann lassen Sie mal hören.
Sind Sie Bauch- oder Kopfmensch?
Ich bin meistens Bauchmensch, aber ich weiß auch, meinen Kopf zu gebrauchen.
Sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Frau Ellebrecht, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch.
Fotos von Katrin Ellebrecht als Psychoonkologin und mehr Infos über ihren Beruf im Agaplesion Diakonie Klinikum Hamburg gibt es auch zum Nachlesen im Hamburger Abendblatt, in der Printausgabe und online. Mein Name ist Emine Zekirge. Sie hören den Hamburger Klinikhelden, der Podcast über Berufe mit Sinn vom Hamburger Abendblatt und dem Verband der frei gemeinnützigen Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Abonnieren Sie den Podcast, kommentieren Sie und schreiben Sie uns gerne an moinhamburg@abendblatt.de. Wir hören uns alle zwei Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.